Fotos sind Momentaufnahmen. Wir haben ja am Anfang ein paar gesehen, vielleicht haben es einige bemerkt von unserem letzten Gottesdienst in der Weidenkirche. Sie halten immer nur einen Augenblick fest, der aus dem Zusammenhang gerissen ist. Was vor und was nach der aufgenommenen Szene passierte, daran erinnern wir uns noch eine Zeit lang, aber irgendwann gerät es vielleicht in Vergessenheit. Was war nochmal genau der Anlass? Wer hat das Bild eigentlich gemacht? War das der Onkel? Punkt, Punkt, Punkt. Gibt es noch andere Perspektiven, vielleicht von dem Fest oder von dem Gottesdienst oder von was auch immer? Hat jemand noch weitere Schätze in der Schublade? So ähnlich wie mit einem Foto kann es auch uns gehen, wenn wir einen Bibeltext eintauchen. Eigentlich geht es uns fast jeden Sonntag zu, weil wir lesen ja immer nur einen Ausschnitt. Und für diesen Ausschnitt gibt es ein Fachwort, viele kennen es schon, es klingt ein bisschen komisch, das ist die Perikope. Manche sagen, was ist das? Das ist das Fachwort, das heißt, etwas wurde ausgeschnitten. Ja, und das ist diese, sind die Texte, die wir sonntags hören. Es ist aber immer nur ein Schlaglicht aus dem Zusammenhang. Und es kann manchmal von großer Bedeutung sein, auf den Zusammenhang zu achten, um überhaupt zu verstehen, was in diesem Text drinsteckt. Heute betrachten wir einige Verse, die kommen gleich aus dem zweiten Buch Mose, die von einem unmittelbaren Kontakt zwischen Mose und Gott berichten. Für das Verständnis ist es eben sehr wichtig, das vorher Berichtete zu umreißen. Es geht dort um ein besonderes Bild, deshalb auch das Beispiel mit den Fotos. Und viele wissen vielleicht auch schon, was kommt, die Bibelleser, wenn ich von Bild spreche, nämlich kein schönes Bild, ein schreckliches Bild, würde man sagen, das fatalerweise absolut gesetzt wurde und das man heute noch sprichwörtlich verwendet, nämlich wenn man sagt, dass der Tanz um das goldene Kalb. Der Tanz um das goldene Kalb. Ursprünglich gab es in Israel vermutlich kleine goldene Stierbildnisse, die gar nichts mit Gotteslästerung zu tun hatten, sondern sogar Zeichen einer besonderen Verehrung waren. Ich kann heute nicht darauf eingehen, aber es gab solche kleinen, ich nenne es mal Souvenirs, wir kennen das vielleicht, wenn man irgendwo im Urlaub ist ja und holt sich so einen kleinen Eiffelturm oder den schiefen Turm von Pisa oder irgend sowas mit nach Hause. Das gab es auch schon im alten Israel und das war erstmal nichts Verbotenes. Diese Figur wurde nicht angebetet oder zu Gott erklärt. Aber in der Geschichte, die jetzt vor unserem Text liegt, geschieht es. Wir erinnern uns nochmal, Mose war von Gott berufen worden, das Volk aus der Unterdrückung im Land Ägypten herauszuführen. Er übernahm die schwere Aufgabe eines Leiters zusammen mit seinem Bruder Aaron. Manche sagen so, das eine war der Pastor und das andere der Co-Pastor, würde man vielleicht heute sagen, oder die Leiterschaft. Sie hatten die schwere Aufgabe, ja dieses Volk da herauszuführen. Echte Krisen ereigneten sich unterwegs. Manchmal war die Nähe Gottes nicht so zu spüren, wie sie es sich vielleicht gewünscht hätten. Nun passiert Folgendes und versuchen wir es mal zu verstehen, bevor wir den Zeigefinger erheben. Nun ist Mose, dem das Volk vertraut, ja, mit dem sie so lange unterwegs waren, durch Höhen und Tiefen, verschwunden. Er geht weg auf den Berg Sinai. Was genau er dort tut und warum er so lange wegbleibt, wissen die Leute vielleicht gar nicht. Nur noch Aaron ist bei ihnen. Und so wenden sie sich an ihn und sagen, was soll das? Gott zeigt sich plötzlich nicht mehr. Mose ist auch nicht mehr da. Jetzt sorge du dafür, dass wir einen sichtbaren Anführer unter uns haben. Ich kann das verstehen, wenn ich in der Lage gewesen wäre. Am besten sagen sie vielleicht, wir brauchen wieder einen Gott, so wie das damals üblich war. Und plötzlich ist nicht mehr von dem einen Gott die Rede, der das Volk aus Ägypten geführt hat, sondern von irgendeinem Gott oder vielleicht sogar von vielen Göttern, die damals angebetet wurden. Und so geschieht, was eigentlich nicht geschehen sollte. Für den unsichtbaren Gott, den niemand darstellen kann, erschaffen sie ein sichtbares Bild. Und die Bibelleser kennen es, ich habe jetzt keine Bilder mitgebracht, das berühmte goldene Kalb. Die Figur soll glänzen und aus Gold sein, weil das ja auch was besonders Wertvolles ist, bis heute. Ja, manche haben ja Gold im Keller, habe ich gehört. Es ist ja wir verstehen die Symbolik bis heute. Und Aaron tut, was die Menschen von ihm erwarten. Er lässt sich alle Schmuckstücke geben, ja, Körbe durch die Reihen und lässt alles einsammeln und gießt daraus dieses goldene Kalb. Und jetzt kommt's und dem Kalb wird auch noch gehuldigt. Es werden Altäre gebaut und Opfer gebracht. Wir müssen sagen, aus heutiger Sicht, da ist alles aus dem Ruder gelaufen. Das Volk Israel begann einen fatalen Fehler. Noch kurz zuvor hatte Gott ja den Menschen die Gebote gegeben, die bis heute gelten. Ja, das heißt, ich zitiere, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen und du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wir kennen sie. Aber hier läuft alles scheinbar schief. Und jetzt kommt unser Text. Jetzt kommt unser Text. Er steht im 2. Mose, Kapitel 32, Verse 7 bis 14. Es wird wie immer vielleicht etwas spannend, denn jetzt geschieht Folgendes nach dieser Episode. Und der Herr sprach aber zu Mose: Geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell vom Weg abgewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es sogar angebetet und ihm geopfert und gesagt: Dies sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägyptenland geführt haben. Und der Herr sprach zu Mose: Ich habe dies Volk gesehen. Und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Und nun lasst mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie verzehre. Dafür will ich dich dann zum großen Volk machen. Mose wollte den Herrn, seinen Gott, besänftigen und sprach: Ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägyptenland geführt hast? Warum sollen dann am Schluss die Ägypter sagen, er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er sie umbrächte im Gebirge und vertilge sie von dem Erdboden? Kehre dich doch ab von deinem glühenden Zorn und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und verheißen hast: Ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel, und dieses ganze Land, das ich verheißen habe, will ich euren Nachkommen geben. Und sie sollen es besitzen für ewig. Und da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk angedroht hatte. Das ist ein, ich nenne es mal Dialog, aber das ist zu nett ausgedrückt. Wir schauen hier auf den Austausch zwischen Gott und Mensch. Und der Mensch in diesem Beispiel, diese Geschichte, ist Mose, Stellvertreter des Volkes. Und die genauen Umstände bleiben schemenhaft, aber was passiert da alles? Ich kann es nur anreißen. Wir erfahren Gottes harsche Reaktion auf das, was vorher geschehen ist, nämlich die Vergöttlichung eines goldenen Kalbes. Besonders schlimm ist, dass es so schnell ging, wenn wir es jetzt nochmal genau lesen würden, dass das Volk so schnell vom richtigen Weg abgekommen ist. Gott sieht nicht einfach darüber hinweg, im Gegenteil, er schaut da genau hin, so heißt es hier im Text. Ich sage, ich habe das Volk gesehen, das ist im Hebräischen ganz stark, das ist wirklich, wenn man jemanden richtig sieht, auch im Innersten sieht, ja, er sagt, ich habe das schon gesehen, was die da treiben. Und er ist tief getroffen. Wir lesen hier die Geschichte, man könnte sagen, von einem verletzten Gott. Was Menschen tun, erzeugt eine Wirkung. Es ist nicht gleichgültig, wie wir oder wie andere sich verhalten, selbst wenn sie sich von allen guten Geistern verlassen fühlen. Auffällig ist ein Ausdruck, mit dem das Volk hier charakterisiert wird. Der ist auch besonders und interessant. Hier heißt es im Text, es ist ein halsstarriges Volk, übersetzt Luther. Sagt man heute ja noch vielleicht, wenn man mit jemandem zum Beispiel um ein Auto verhandelt und der ist so stur und starr und der lässt keinen Meter mit sich reden. Ja, man will aber vielleicht was kaufen. Es ist halsstarrig, ja. Interessanter Begriff. Das kann bedeuten unbelehrbar und verhalten wider besseres Wissen. Andererseits kann der Hals oder der Nacken, und das ist auch im Hebräischen so viele Begriffe, die wir heute in der Bibel lesen, kommen von Körperteilen. Ja? Die Nase ist ganz wichtig, der Mund, die Ohren, das ist in der Sprache so. Hier der Hals ist was Besonderes. Ein starker Hals, ein starker Nacken kann ja auch mal was Positives sein. Ja? Halsstarrig klingt negativ, wenn ich aber sage hartnäckig, kann doch auch positiv sein. Manchmal muss man doch auch mal hartnäckig sein, ja, und nicht zu schnell nachgeben und vielleicht sich durchsetzen. Das ist sehr interessant, dieses Wort hier, was hier beschrieben wird. Ein harter Nacken beschreibt möglicherweise eine Lage, in die ein Mensch oder auch eine ganze Gruppe nicht freiwillig geraten ist. Unter Druck ist der Nacken erst so hart geworden. Manche kennen es vielleicht vom Arbeitsplatz oder aus anderen Situationen. Ja, man hat sich das nicht ausgesucht, aber es ist so entstanden. Und man kennt ja auch die Verspannungen, also ich kenne sie zumindest da hinten. Ja, und da steckt alles hier in diesem Wort, interessant. Vielleicht wäre eine Hilfestellung für mehr Beweglichkeit, ein Physiotherapeut, an dieser Stelle angebrachter als diese Verurteilung durch Gott. Vielleicht sollten wir nicht so schnell den Blickwinkel des Textes hier zu unserem eigenen machen und wie gesagt den Stab über andere brechen. Auf der anderen Seite, und das ist auch interessant, das gibt es ein paar Mal im Alten Testament und das ist für die Theologen, ich sage es ganz offen, ein Riesenproblem, wird Gott hier sehr menschlich dargestellt. Es ist einer von wenigen Texten, wo Gott ja wie ein, ich sage jetzt mal, zorniges Kind erscheint. Ja, er ist wütend. Er schaut seine Menschen an wie eine Horde ungezogener Kinder und kündigt harte Strafen an. Sogar die Vernichtung heißt es hier im Text. Ausgenommen ist nur Mose in seiner Sonderrolle. Er war ja nicht dabei, ja, er war auf dem Berg. Gott verspricht ihm ein neues, großes Volk, aber nur aus ihm hervorgehen zu lassen. Diese Verheißung aus Zorn geboren, tröstet Mose nicht. Und jetzt geschieht was Interessantes. Die Perspektive wechselt am Ende. Und wir hören seine Antwort an Gott, sein Argumentieren und Flehen im Namen des Volkes. Es ist buchstäblich für Bitte. Vielleicht eines der schönsten Beispiele, es gibt noch andere für Bitte. Er bittet für jemanden, und zwar für sein Volk. Erstaunlich, wie Mose seine Rede an Gott beginnt, wenn wir sie uns anschauen. Er versucht, Gott gleichsam mit seinen eigenen Argumenten umzustimmen. Mehrfach fordert er ihn auf, sich seiner Taten und Worte und Versprechen zu erinnern. Er sagt, Gott, du hast ja recht, das ist, was sie da gemacht haben, da brauchen wir nicht drüber reden, aber erinnere dich doch daran, was du versprochen hast. Ja, erinnere dich doch daran, was du uns zugesagt hast. Erinnere dich doch. Es gab doch die Zusage an Abraham, ihm zum großen Volk zu machen und seinen Nachkommen ein Land zu geben, in dem sie für immer leben können. Und ein großes Stück des Weges in Richtung des verheißenen Landes ist ja schon geschafft. Ja, er muss fast zu Gott sagen, schau mal, wir haben es fast geschafft, es ist noch ein Stück, aber wir sind schon auf einem guten Weg. Die Befreiung aus Ägypten ist gelungen und jetzt sollen die Menschen das Ziel nicht erreichen. Und dann kommt noch ein interessantes Argument von Mose. Er sagt, schau mal, jetzt hast du das Volk befreit. Was ist mit den Mächtigen, mit den Machthabern? Das können wir heute auch fragen. Sie werden am Schluss ja noch triumphieren. Ja, der Pharao wird sich die Hände reiben und sagen, ach schau mal, das Volk hat dann am Ende doch verloren. Also sehr interessant, Mose ist so voller Hingabe an sein Volk. So bittet Mose für sein Volk. Die inbrünstige Rede bleibt nicht ohne Wirkung. Sie führt schließlich zur ersehnten Kehrtwendung. Und das ist nicht selbstverständlich. Wir denken heute, das ist so, es hätte ja auch anders ausgehen können. Gott ist und bleibt Gott. Und dann kommt am Ende des Textes, und damit sind wir auch schon durch den Text durch, ganz lapidar, in so einem kurzen Satz zusammengefasst, die Aussage, da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk angedroht hat. Und Gott lässt sich hier scheinbar erweichen. Und das Gebet eines Menschen spielt dabei eine Schlüsselrolle. Ich hatte mal einen Freund, das ist schon lange her, der hat immer gesagt, bevor wir zusammen gebetet haben, also schon ewig her, ein bisschen interessanter Freund, er sagte, wenn wir beten, dann bewegt sich Gott. Wir müssen mal überlegen, was das heißt, wenn wir das ernst nehmen. Wenn wir beten, bringen wir Gott in Bewegung. Es kann sein, dass es einem manchmal schwerfällt zu glauben oder dass man sagt, das kann ja nicht sein, Gott ist Gott. Aber das Gebet eines Menschen, wir sehen es hier in dem Text, kann unglaubliche Auswirkungen haben. Auch wenn wir das nicht oder ich das nicht verstehen kann, was hier geschrieben wird. Das übersteigt bei Weitem meine Vorstellungskraft. Aber das Gebet eines Menschen für eine spezielle Sache, für einen Mensch, für eine Gruppe, für ein Volk, für ein Land, für eine Situation, kann unglaubliche Auswirkungen haben. Wir sehen das hier in diesem Text. Deshalb ist der Text auch wenn er harte Kost ist, dem heutigen Sonntag Rogate zugeordnet. Wir haben es ja schon gehört. Und das heißt so viel wie betet oder bittet. Es ist eine echte Aufforderung an uns heute. Egal, was wir erleben, ganz gleich, welche Fragen noch offen sind, wir dürfen und wir sollen unsere Bitten, unsere Freude und auch unser Klagen äußern, in welcher Form auch immer. Sprache ist eine Möglichkeit. Klar, wenn man betet, denkt man ja direkt daran, dass man spricht. Eigene oder geliehene Worte tun sehr gut. Aber ein Gebet kann auch ganz anders aussehen. Für viele, gerade in unserer Zeit, entdecken auch junge Menschen, ist Stille ein guter Weg zum Gebet. Nicht reden, sondern wirklich zur Ruhe kommen. Andere haben Rituale. Ja, es klingt merkwürdig, ich habe auch sowas zu Hause. Es gibt gewisse Rituale. Wir kennen sie auch aus anderen Kirchen, ich mache sie jetzt nicht vor. Aber so ein Ritual kann auch helfen, ja, vor Gott zu kommen und sein Herz zu öffnen. Andere fällt das Beten alleine schwer. Und sie klagen sich vielleicht an, sagen, ach, ich schaffe das gar nicht so gut, alleine zu beten. Ich sage dir heute mal ein Geheimnis, dann bete mit anderen. Dann triff dich mit anderen, das machen wir ja auch. Wir haben Gebetsnächte, wir haben Friedensgebete, es gibt so viele Angebote, auch im Rahmen der Evangelischen Allianz, der ACK. Dann bete doch mit anderen. Wie auch immer wir beten, ich glaube, dass Gebet etwas in Bewegung setzt. Und dass wir durchlässig werden für Gottes Kraft in dieser Welt. Mose gibt uns hier ein besonderes Beispiel, wie es gehen kann. Unser Augenmerk wird auf seine bittende Antwort an Gott gelenkt, auf dieses Scharnier, das den entscheidenden Wechsel, ja wie so ein Scharnier in der Tür, den entscheidenden Wechsel bringt und einfach alles in ein neues Licht stellt. Wie es vor sich ging, dass Mose so direkt mit Gott sprechen konnte und dass er auch so unmittelbar eine Reaktion erfuhr, das bleibt natürlich ein Geheimnis. Und so verlassen wir jetzt die Momentaufnahme, die Perikope, was das Wort ja eigentlich bedeutet, dieses biblischen Abschnitts und dieses Gespräch zwischen Mose und Gott. Wie wird es weitergehen? Der letzte Vers nährt die Hoffnung, dass am Ende das Leben erhalten bleibt. Und so ist es ja auch geschehen. Klar, wenn wir weiter in der Geschichte gehen, und das machen wir jetzt nicht, keine Sorge, es wird noch Scherben geben. Wer die Bibel kennt, Tränen, Streit und ich weiß nicht was, die fünf Bücher Mose bieten so einiges. Aber hier geschieht doch eine Wende durch das Gebet eines Mannes. Ich habe die Predigt überschrieben, Beten am Limit. Beten am Limit. Vielleicht hast du auch schon mal am Limit gebetet. Wirklich in einer Situation, wo dir klar war, jetzt hilft nur noch beten. Vielleicht hast du schon mal für einen Mensch oder eine ganze Gruppe gebetet, wie noch nie. Ich kenne solche Situationen. Beten am Limit. Mose ist hier am Limit. Ja, er bittet für sein ganzes Volk. Wir müssen uns überlegen, was das bedeutet, dass er durch die Höhen und Tiefen geführt hat. Er bewegt sich hier wirklich am Limit. Gott sei Dank ist es nicht immer so dramatisch. Gott sei Dank sind es manchmal auch kleine Dinge und alltägliche Dinge, für die wir beten. Aber manchmal führt Gott uns auch ans Limit. Ich lade uns nun ein, einen Augenblick über das Gehörte nachzudenken. Wir hören nun ein Lied leise im Hintergrund und ich habe etwas mitgebracht. Ich bitte mal den Sascha Rorschach zu uns. Es ist nur ein freiwilliges Angebot. Ich habe ein paar Kärtchen vorbereitet. Es gibt einen Stift. Wenn du heute jemanden auf dem Herzen hast, so wie Mose, ja, das Volk, eine Person, eine Gruppe, vielleicht sogar ein ganzes Land, nur wenn du es auf dem Herzen hast, kannst du es gerne aufschreiben und mitnehmen. Und wenn nicht, fühl dich ganz frei, lass den Korb einfach an dir vorbeigehen. Wir nehmen uns einen Augenblick Zeit, darüber nachzudenken. Gott segne uns.